Wir reden in dieser Zeit nur Opfer und Feste, erstens, weil es die Last vom Herrn ist. Denke nicht, dass das, was wir mitteilen heute, nur ein Thema ist. Ich glaube, Geschwister, die mich kennen schon seit lange, sie müssen wissen, ich rede nicht nach Themen. Wirklich, ich rede nicht nach Themen. Also wenn der Herr keine Last mir gegeben hat, dann habe ich nichts zu sagen. Dann werdet ihr von mir gar nichts hören. Ja, aber das macht nicht, das geht schon, oder?
Das brauchen wir.
Aber das brauchen wir auch noch. Okay, da muss ich gehorchen. Ja. Ja, erinnere Zion, was wir gesungen haben heute. Es ist die Stadt des lebendigen Gottes, das heißt seine Stadt. Zion hat er gewillt. Es ist nicht unsere Wahl. Wir sind deshalb heute in Zion und in der Gemeinde, nicht weil wir es gewählt haben, sondern weil er es gewählt hat. Und nicht, weil wir besser sehen als alle anderen, sondern weil wir keine Wahl haben. Und wir folgen dem Lamm. Es ist eine himmlische Stadt, keine irdische. Nicht nach dem Fleisch, nicht von Menschenhände gebaut, sagt die Schrift, sondern Gott war der Architekt und der Bauer von dem neuen himmlischen Jerusalem. Und je mehr wir im Gemeindeleben sind, desto mehr entdecken wir, dass wir nicht fähig sind, diese Stadt zu bauen. Und daher hat der Herr auch uns gezeigt, im Psalm 127, wenn der Herr nicht baut, dann bauen die Leute umsonst. Und da möchte ich nicht gerne umsonst bauen. Lieber mache ich gar nichts, als dass ich umsonst etwas mache. Dann am Ende wird es noch verbrannt werden. Je mehr ich selber mache, desto mehr gibt es zu verbrennen. Ist das nicht wahr? Ja, wenn ich mit dem Holz baue, wenn je mehr Holz es gibt und Heu und Stroh, desto stärker wird das Feuer sein. Und hat nicht der Herr zu uns gesprochen durch Psalm 173? Oh, nein, also es 47, Psalm 47, der Herr baut Jerusalem und er braucht keine Pferdestärke und auch unsere Menschenschenkel braucht er nicht, sondern er hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Denn wenn du ihn nicht fürchtest, dann machst du alles, dann kannst du alles machen. Und denen, die an seine Güte vertrauen. Nicht an irgendetwas vertrauen, sondern seine Barmherzigkeit. Und heute sind wir hier, weil er uns Barmherzigkeit gezeigt hat. Nicht, weil wir besser sind. Nein, wir sind nicht besser. So, wir müssen sehen, Zion ist die Stadt des lebendigen Gottes. Sonst am Ende wird der Herr dann auch zu uns sagen, wie er zu den Juden damals gesagt hat, dann ist es euer Haus. Dann ist es eure Gemeinde. Ja. wenn wir bestimmen alles und alles machen wir und dies und jenes, dann hat der Herr gesagt, bitte, das ist euer Bau. Das hat ja deine Hände gebaut. Also infolgedessen würde er sagen, dann es ist deine Gemeinde. Deshalb hat der Herr gesagt, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Denn es ist nicht mehr sein Haus. Am Anfang hat er gesagt, mein Vaters Haus. Mein Haus. Aber wenn du sein Haus zu irgendeinem anderen, zu einer anderen Sache machst, dann ist es nicht mehr sein Haus. Dann wird er sagen, dann ist es dein Geschäft. Es ist dein Geschäft, dein Laden. Du kannst alles verkaufen, was du willst. Lerne das. Deshalb hat der Herr seine Herrlichkeit, und seine Herrlichkeit ist er selbst. Er hat alles eingepackt, wie wir alles aufgepackt haben heute, und diesen Raum verlassen, weil es nicht unser Haus ist. Die Herrlichkeit ist verlassen. Und was sollen wir da noch machen, wenn die Herrlichkeit des Herrn nicht mehr da ist? Ja. Und schlimm ist, dass wir nicht einmal merken, dass seine Herrlichkeit schon weggegangen ist. Damals war die Lade nicht mehr dort gewesen und die Leute kommen immer noch zum Zelt. Und da muss ich fragen, warum? Warum? Was suchst du dann da in einem Zelt? Wenn die Lade nicht mehr da ist, dann gehst du zum Zelt. Wozu? Aber sie haben nicht mal die Lade vermisst. Bis David in dem Psalm 37, er hat gehört, wo die Lade war. Niemand hat sich gekümmert, die Lade zurückzubringen. Ne? Sie haben die Lade gar nicht vermisst. Aber David, als er gehört hat, ja, ist er hingegangen und ließ dann diese Lade zu dem Stadt David geholt. Wir kümmern uns nicht um den Herrn selbst, aber wir kümmern so sehr um das Zelt, obwohl es schon ein bisschen sehr alt geworden ist, aber wir haben das noch erhalten. Was nutzt ein leeres Zelt? Sagt es mir wirklich. Und so, es steht geschrieben in der Schrift. Und wenn die Herrlichkeit des Herrn weggegangen ist damals, dann, das hat Hesekiel sehr klar beschrieben. Und das hat Hesekiel geschrieben, als er schon in der Gefangenschaft ist. Aber er hat nur geklagt, warum, wieso, etc. Dann hat Gott ihm zurück, Gott hat eine Zeitmaschine, weißt du. Er hat ihn gepackt und ihn zurückgebracht in die vergangene Zeit und hat ihm gezeigt. Und wir müssen auch von ihm gepackt werden und zurückbringen, damit wir es begreifen, warum. Nicht wahr? Und es ist nicht nur, dass die Herrlichkeit des Herrn Jerusalem und den Tempel und sein Haus verlassen hat, obwohl es ungern das getan hat, sondern wenn die Herrlichkeit des Herrn verlassen hat, kommt mit Sicherheit das Gericht. Ja. Ja. Und das ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ja, es ist wirklich nicht schön. Und das müssen wir verstehen. Daher müssen wir sehen. Wir müssen auf ihn achten in jeder Sache im Gemeindeleben. Nicht, was wir wollen, sondern was er will. Nicht, was ich sage, sondern was er sagt. Nicht, was uns gefällt, sondern was ihm gefällt. Es ist sein Haus. Wenn ich bei dir zu Gast bin, da habe ich kein Recht. Am Ende, wenn du nach Hause kommst, ist alles umgestrichen und alle Möbel da umgestellt. Und was wirst du denn machen? Du wirst mich rausschmeißen, ich sage dir. Egal, wer ich bin. Selbst wenn ich viel älter bin als du, da wirst du mir die Tür zeigen, mindestens höflich. Sein Haus ist es. Es gehört ihm. Und Paulus sagt, wir müssen alle wissen, wie wir uns verhalten sollen im Hause des lebendigen Gottes. Sei brav. Hab keine Angst vor den Menschen, aber vor ihm musst du Angst haben. Wenn irgendjemand etwas anderes gesagt hat als er, nein. Gar keine Diskussion, seine Entschuldigung. In seinem Hause gilt nur, was er sagt. Deshalb nennen wir ihn Herr. Dann sagt der Herr, warum sagt ihr, ruft ihr mir Herr, Herr und tue nichts, was ich euch sage? Ja. Und wer ist dann der Herr? Wenn ich ihn als Herr nennen und tue, was ich will, so, wer ist denn der Herr? Ich gebe ihm den Titel, aber ich habe die Wirklichkeit, ich bin der Herr. Ist das zu viel gesagt? Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit hört man nicht gerne immer. Besonders wenn es gerade nicht passt. Das ist ein Problem. Anstatt wir uns Buße tun und anpassen an ihm, dann sind wir böse. Und das ist nicht gut. Nicht wahr? Das ist sehr wichtig zu sehen. Es ist sein Haus. Und Paulus schrieb auf das, wir alle wissen, wie wir in seinem Hause uns verhalten sollen. Das ist wichtig. Und dann müssen wir wissen, die Gemeinde ist sein Haus. Was macht sein Haus fest? Die Wahrheit. Weil die Wahrheit unveränderlich ist. Deshalb ist die Gemeinde, das Haus des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfesten der Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet nicht nur objektive Wahrheit, sondern der Herr ist die Wirklichkeit. Was ist Wahrheit ohne Wirklichkeit? Es ist leer. Dann ist dieser Pfeiler aufs Karton gemacht. Nein, so ein Karton. Dann kannst du äußerlich schön gemalen und gucken, dann vergibst dann wie ein Pfeiler, aber innerlich ist hohl. Und nur ein bisschen erschüttert, dann fällt alles zusammen. Der Herr ist die Wahrheit. Er ist die Wirklichkeit. Er ist die Substanz in jedem Wort in der Bibel. Deshalb können die Pharisäer und Schriftgelehrte damals nicht bestehen, obwohl sie die Wahrheit der Schrift lehren und kennen, weil es geht nicht um die Schrift, sondern es geht um die Substanz. Ohne Substanz, dann wird es nicht zusammengehalten werden. Dann fällst du um. Und zwar sehr schnell, wenn ich heute, dann morgen halt. Nicht jetzt, sondern später. So sagen wir früher oder später. Aber das ist egal, ob es früher ist oder manchmal wünsche ich, es wäre besser früher, damit wir noch Zeit haben zu überlegen und dann zu fragen, Herr, was sollen wir jetzt machen? Aber je länger du wartest, desto weniger Zeit jetzt hast du. Nun komme ich zur Sache. Warum mache ich so eine Einführung heute Morgen in der Gemeinschaft? Weil es zu tun hat mit dem Opfer für Gott. Oh, du sagst nein, also wieso du? Wie hat das zu tun mit dem Opfer? Wie hat es zu tun? Rate mal, wie es zu tun hat.
Ah? In diesem Haus wohnt Gott
und wir müssen alles nach Gott was ausrichten. Und das ist das erste Opfer, das Brandopfer. Es ist sein Haus, er ist Gott und er muss zuerst was zufriedengestellt werden. Alles muss zu seinem Wohlgefallen sein. Hat nicht Epheser 1 das gesagt? Alles hat er zu tun nach seinem was? Wohlgefallen. Es ist egal, ob es dir wohlgefällt oder nicht. Oder mir. Oh, ist mir wohlgefallen? Na ja, machen wir so, so. Warum? Es gefällt mir die Farbe. Aber du musst mal fragen, ob es dem Vater gefällt. Wenn du der Besitzer des Hauses ist und der Architekt und alle diese Arbeiter gekommen ist, dann können sie nicht nur irgendeine Farbe da ausstreichen. Dann müssen sie dich fragen, welche Farbe? Und dann sagst du grün. Dann sagt er nein, aber es gefällt mir nicht. Was sollst du ihm sagen? Auf Wiedersehen. Dann hole ich mich einen anderen Mann, der alles genau nach meinem Wunsch malen, oder nicht? Alles hat Gott geplant und gemacht nach seinem Wohlgefallen. Und ich muss lernen, alles nach seinem Wohlgefallen tun. Das ist das Brandopfer. Und wer macht das? Wer kann das? Tust du immer alles, was ihm wohlgefällig ist? Denkst du immer in deinem Kopf alles, was wohlgefällig ist, dem Vater? Dein Reden fragst du, wenn ich das sage, ist das ihm wohlgefällig? Wie wir uns versammeln, ist das ihm wohlgefällig? Oder ist das für deine Zufriedenstellung? Das gefällt mir nicht. Ah, habe ich nichts empfangen. Ach, das mag ich nicht. Ach, dieses Lied mag ich auch nicht. Ach, das mag ich auch nicht. Feste halten, das will ich auch nicht. Opfer, das gefällt mir auch nicht. Ja, bitteschön, was gefällt dir? Was gefällt dir? Am Ende gefällt dir gar nichts. Und wenn du dann in der Gemeinde alles tun, was dir gefällt, dann ist es nicht mehr sein Haus. Dann ist es Ottos Haus oder mein Haus. Dann können wir nicht mehr sagen, das ist sein Haus. So, die Leute fragen, warum brauchen wir ein Brandopfer? Dann, ja, sag mir, warum wir ein Brandopfer brauchen. Für mich bestimmt nicht. Das Brandopfer ist ja gar nicht, ich habe nichts davon. So nur ein Fell. Mehr nichts. Alles andere ist für den Vater, das ist Brandopfer. Aber wenn wir nicht diese Sicht haben, dass das Haus für ihn ist, dann wozu brauchst du noch ein Brandopfer? Dann kannst du irgendwas bringen für Gott.
Ja, du brauchst kein Brandopfer zu bringen. Warum musst du sagen, ich bringe dem Herrn ein Brandopfer? Warum? Ich weiß es nicht. Frage ihn. Warum fragst du mich? Da musst du ihn fragen. Du glaubst sowieso nicht, was ich dir sage. Dann warum fragst du mich? Du fragst ihn. Hast du jemals dem Vater gefragt, warum brauchst du ein Brandopfer? Es ist ja nicht meine Wahl, weißt du, die Liste im dritten Buch Mose, das habe ich nicht geschrieben. Und du sagst, oh ja, das hat Moses geschrieben. Moses wird dir sagen, nein, das habe ich nur von ihm gehört. Dann am Ende musst du zu dem, der mit Mose in Sinai gesprochen hat, fragen, ist das wirklich von dir? Ja. Aber wenn du so eine Haltung hast, du kannst nicht mal nach Sinai, dem Berg, das war schrecklich, dann wirst du alles, also, dann wirst du dort verbrannt. Hast du keinen Schreck vor Gott? So sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Ungehorsam. Wir sind klüger als Gott. Wir wissen besser, weil wir das Gift von dem Baum der Erkenntnis da gegessen haben. Wir denken, wir sind wie Gott. Sogar manchmal weiß ich besser als Gott. Hat doch der Satan gesagt, du wirst wie Gott sein. Warum soll ich das machen? Warum soll ich das Wort Opfer benutzen? Warum soll ich sagen, ich muss ein Brandopfer bringen? Warum, 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 warum? Also warum? Fragezeichen. Dieses Wort warum ist nicht gut für uns in unserer Beziehung zu Gott. Lerne. Vater, ich verstehe nicht, bitte zeige es mir. Das ist besser, oder? Ich habe es nicht begriffen. Ich bin zu dumm dazu. Bitte zeige mir. Du musst öfters dem Vater sagen, überhebliche Dinge, also bin ich wirklich, habe ich einen Dummkopf. Gib mir Licht. Gib mir Offenbarung. Rede zu mir, erkläre mir. Bitte nicht nur einmal, sondern 10-mal, damit ich mal völlig ergreife. Wenn nicht, was wollen wir machen? Der Herr muss uns zeigen, das Brandopfer hier, als erste Brandopfer. Brandopfer. Nachdem der Mensch gefallen ist, ist er völlig getrennt von Gott und macht, was er will. Und wir sehen bei Kain schon, hat irgendwas Gott gebracht. Und dann am Ende war er noch böse, weil Gott sein Opfer nicht angenommen hat. Also, und das ist schlimm, wenn Gott dein Opfer nicht annimmt, dann wirst du böse sein. Und dann wirst du deinen Bruder töten. Das ist nicht gut. Nein. Nein, das ist nicht gut. Das ist schon längst geschrieben, da vor fast 6000 Jahren. Ja, wir denken, das, was geschehen ist vor 6000 Jahren, das gilt uns nicht mehr heute, gell? Hat nicht mehr mit uns zu tun. Aber dieses Problem besteht immer. Bis zu dem heutigen Tag. Die, die nicht mit dem Herrn vorangehen, verfolgen immer alle, die den Herrn vorangehen möchten. schon seit der Reformation. Wenn ich nur noch so weit gehen, kann man noch weiter gehen, dann sehen wir, warum verfolgen die. Am Anfang verfolgen die Ungläubigen die Christen. Und am Ende verfolgen die Christen die Christen. Und dann, da muss Satan sagen, ja, da brauche ich gar nichts mehr zu tun. Ja. Ihr macht ja die gute Arbeit für mich. Ist das nicht so? Gell? Es ist so. Und der Herr hat auch zu dem Pharisäer gesagt, ihr geht nicht ein und ihr verhindert, dass die anderen auch hineingeht. Das ist immer so das Prinzip. Ja, bitte. Der gefallene Mensch ist immer so, wenn ich das nicht einverstanden bin. Habe ich Recht, dann darfst du nicht Recht haben. Ja, dann kann man nichts machen. Am Ende haben wir Probleme. So, Brandopfer bedeutet, wir Menschen haben dieses Problem. Und daher hat Gott das Brandopfer als erstes dargestellt, nicht Sündopfer. Denn die Sünde sind nur die schlechte Sache, die wir tun. Aber was für Gott am schlimmsten ist, der Mensch ist so ungehorsam, da kann Gott mit dem Menschen gar nicht mehr anfangen. Ja. Ungehorsam. Daher sagte die Schrift, durch eines Menschen Fall, hat er gesagt, in Römer 5. Was? Ungehorsam. Bist du gehorsam? Sind wir gehorsam? Wenn du sagst, manchmal, der Herr wird sagen, ja oder nein, nicht manchmal, manchmal ist irgendwas dazwischen. Noch einmal, bist du gehorsam? Nein. Also manchmal bedeutet nicht gehorsam. Meinst du, der Herr, als er auf diese Erde gekommen ist, ist er nur ab und zu gehorsam? Und was ihm passt, ja, Amen. Was ihm nicht passt, Vater, das mache ich nicht mit. Ja? Wenn er so ist, ist er gehorsam? Nein. Wenn du nur manchmal gehorchst und manchmal nicht, dann bist du ungehorsam. Dann warum nur manchmal, dann sagt es mir. Und wann, dann bist du gehorsam? Weil es dir passt. Und wenn es dir nicht passt, dann nein. Wie die Kinder. Wenn die Eltern ihnen sagen, was zu tun, und wenn es ihnen gefällt, ja, das machen wir. Aber wenn es ihnen nicht gefällt, dann nein, das mache ich nicht. Es tut mir leid, dass wir so viel erklären müssen, aber eigentlich, hoffentlich, bei vielem, wir sind alle schon längst in der Gemeinde, da brauche ich doch nicht mehr so viel zu erklären, oder nicht? Der Herr ist gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ja. Meinen Sie, der Herr wusste nicht, wenn er kommt, er wird so viel leiden. Dass es kein Urlaub ist für ihn, weißt du, vom Himmel. Dann kommt er mal, macht Urlaub auf der Erde für ein paar Jahre. Das ist kein Urlaub. Er wusste genau, was geschehen wird hier auf dieser Erde. Sein ganzes Leben da. Besonders die letzten 3,5 Jahre, das war schlimm und schwierig, von allem missverstanden, verleugnet, nicht angenommen. Sie wollen ihn umbringen. Neid hat er dort gesehen. Von allen Seiten. Auch von Satan, von allen Dämonen. Wir sehen heute keine Dämonen, aber der Herr hat überall Dämonen ausgetrieben. Denkst du, heute gibt es keine mehr? Der Herr hat sich an alle weggetrieben. Weißt du, die Dämonen machen auch Fortschritte. Heute in diesem Zeitalter, da wissen sie, wenn sie nochmal kommen, dann glaubst du an Gott, ich sage dir. Dann zwingen sie euch dazu, Gott zu gehen. Ja. Ja, so, der Herr wusste, dass ich so viele Dinge erfahren wird, weil es schon in der Schrift auch schon alles vorausgesagt hat. Also der Herr kennt nicht die Psalmen von David. Das waren 1000 Jahre vor Christus geschrieben, bevor er gekommen ist. Und er ist ja gekommen, gerade um diese Schriften zu erfüllen. Und wenn du das wusstest, wirst du kommen. Dann werde ich sagen, nein. Ja, ich bin auch Gott, Vater, und du auch. Und warum muss ich der Sohn sein und du bist der Vater? Und tauschen wir mal um. Ich werde den Vater sein und du bist der Sohn. Lass uns mal diskutieren oder losziehen. Das werden wir bestimmt machen. Ja, gell. Aber der Herr, nein, der sagt Amen, er ist gekommen. Als ein Mensch, und er sagte, der Vater ist größer als ich. Und der Sohn kann von sich aus nichts tun, sondern was er sieht, der Vater tut, das tut der Sohn. Und was er hört, was der Vater sagt, das sagt er. Und wie oft sagen wir Dinge, die wir gar nicht vom Herrn gehört haben. Ja, wenn der Herr eines Tages vor dem Richterstuhl da alles, was du gesagt hast, dann dir vorspielst, du wirst erschrocken sein. Was? Das habe ich gesagt? Du kannst nicht sagen, das habe ich nicht gesagt. Und das meine ich nicht. Und das habe ich nicht mit Absicht, ist nur aus meiner Zunge herausgerutscht. Du kannst alles sagen. Aber zu der Zeit, heute kannst du viel sagen. Aber vor dem Richterstuhl da hast du nichts zu sagen mehr. Ja. Der Herr ist gekommen. Der Sohn kann von sich aus nicht machen. Alle meine Werke, das ist die Werke des Vaters. Und es ist der Vater in mir, der seine Werke tut. Und die Worte, die ich zu euch gesagt habe, die sind seine Worte, nicht meine Worte. Und ich tue alle Zeit, nicht nur manchmal, alles, was ihm wohlgefällig ist. Vater, ich weiß, dass du mich hörst, weil ich alle Zeit tue, was dir gefällt. Jetzt weißt du, warum der Vater oft uns nicht hört, weil wir ihn auch nicht hören. Ja, bitteschön, wenn ich alle Zeit ihm nicht höre, dann verlange ich, dass er mich höre da. Also sowas gibt's nicht. Ja, als Großvater manchmal, also so habe ich gemacht zu den Kindern da. Und das sagen, was wollen wir haben? Ich habe gesagt, du hast doch kein Ohr gehabt. Warum soll ich dich jetzt hören? Lass uns ein Abkommen machen. Du hörst einmal und ich höre dich einmal. Wie ist das? Habe ich einmal zu den Enkelin gesagt, du hast ja kein Ohr. Doch, hat sie gesagt, nein, das meine ich nicht. Du hast Ohren und hörst nicht. Das hat Jesaja gesagt. Das ist tatsächlich so, gell? Aber nicht mit dem Sohn Gottes. Deshalb müssen wir ihn als unser Brandopfer erfahren. Wir müssen den Herrn kennen als den, der völlig gehorsam war dem Vater. Im Gegensatz zu uns. Wir hören nicht. Und selbst wenn wir hören, tun wir es nicht. So wunderbar. Und daher hat der Herr diese Gesinnung da. Und daher hat der Vater ihn, ja, erhoben. Hoch erhoben und hat ihnen einen Namen gegeben, über alle Namen. Ja. So ein Brandopfer müssen wir genießen, als Erste. Weil das ist es, was wir brauchen als Menschen. Gott hat den Menschen für ihn selbst geschaffen. Nach dem Fall, dann ist der Mensch für sich selbst. Und dann steht auf der Seite der Schlangen und gegen Gott. So ist es. Und daher, dieses Brandopfer steht als Erste. Dann müssen wir schreiben, Number One, das Brandopfer. Dann haben wir noch Zeit, ja. Dann Nummer 2 ist was? Speiseopfer. Speise. SP schreiben wir, gell? Denn später gibt's auch ein S. Sündopfer. Speiseopfer. Warum, musst du wissen, sind wir so ungehorsam? Weil Sünde in das Fleisch hineingekommen und die ganze Mensch ist verdorben. Ja. Unsere Menschlichkeit ist untauglich geworden, selbst wenn du gerettet bist und wiedergeboren. Dein Fleisch wird nicht wiedergeboren, aber nur dein Geist wird lebendig gemacht, aber das Fleisch bleibt das Fleisch. Und daher, selbst wenn wir wiedergeboren sind und Christ geworden, gerettet, sind wir genauso verdorben wie vorher. Nicht besser. Nicht besser. Ja. Und das ist schon ein Problem. Und daher ist das Speiseopfer an die zweite Stelle hier, ja. Gleich nach dem Brandopfer haben wir Speiseopfer. Gott weiß, diese Reihenfolge ist von Gott verordnet. Für uns ist es umgekehrt. Wir wollen immer Vergebung aufgrund seiner Liebe. Ja, deshalb lieben wir die Liebe, weil wir uns selbst so sehr lieben. Ja. dann lieb doch die anderen und verlang nicht, dass die anderen dich lieben. Hat der Herr verlangt, dass wir ihn lieben, als er auf diese Erde kam? Und so, diese Reihenfolge zeigt durch die Weisheit Gottes die Wichtigkeit in Bezug auf Gottes Plan und Vorsatz. Denn erinnere, wir sind für Gott und sollen ganz für Gott sein. Das muss unsere Haltung sein. Ist die Gemeinde für die Heiligen, ist die Gemeinde für Gott. Haben wir so sehr Mitleid mit Sündern und verlorenen Menschen, mit den Heiligen? Na, wir haben niemanden, hat ein Mitgefühl mit Gott. Und so am Ende ist der Brennpunkt in der Gemeinde wir und nicht Gott. Wenn das der Fall ist, dann haben wir Probleme schon früher oder später. Und wenn wir heute nicht diese göttliche Sicht haben, sondern alles ansehen nach menschlicher Sicht, von unserem Standpunkt her die Sache betrachten und nicht von Gottes Standpunkt her die Lage betrachten, dann werden wir auch Probleme haben. Am Ende, wenn du eine Wahl hättest, dieser Not zu helfen oder Gott zufrieden zu stellen, was ist wichtiger? Gott ist wichtiger. Wenn du aber das nicht siehst, dann haben wir Probleme. Ja. Als das Volk Israel nicht mehr an Gott denke, sondern an viele andere Dinge, das ist schon der Fall. Und deshalb hat der Herr gesagt, wenn du die erste Liebe verloren hast, dann bist du schon gefallen. Er steht nicht mehr an die erste Stelle, sondern an die zweite. Und dann rutscht es weiter. Wenn er von der ersten Stelle gerutscht ist in deinem Herzen zur zweiten, denk bloß nicht, das wird immer in der zweiten Stelle bleiben, sondern rutscht es weiter. Und am Ende ist er an der letzten Stelle und am Ende verschwindet er. Dann am Ende ist sogar du wichtiger als er. Glaubt ihr das nicht? Daher müssen wir unser Selbst verleugnen. Seelenleben verlieren. Und es passiert sehr schnell, dass wir runterrutschen. Ja, es passiert sehr, sehr schnell. Und so, Gott in seiner Weisheit hat diese Speiseopfer an diese zweite Stelle gestellt. Und was soll ich machen? Da müssen wir erkennen, warum. Kann ich nicht gehorchen, ja, weil meine Menschlichkeit die falsche ist. Du kannst aus dir selbst heraus und so viele Mühe gegeben, um zu gehorchen, doch am Ende, je mehr du dich bemühst, desto mehr versagst du. Und am Ende ist der Fall schlimm. Und da müssen wir sehen, der Herr möchte nicht den alten Menschen verbessern. Und daher heißt es, ich bin mit ihm gekreuzigt, nun nicht mehr lebe ich. Und wenn ich immer noch lebe, dann... Ja, und die Menschen ersetzt diese wunderbare Menschlichkeit des Herrn mit Religion. Und daher gibt es dieses Judentum. Schön, mit Wissen, die Schrift, sogar Schriftgelehrte, sogar eine sehr fundamentale Sekte, nämlich die Pharisäer. Und damals gab es eine liberale Sekte, die Sadduzäer. Und heute ist es immer noch so, gell? Aber ob es liberal ist oder fundamental ist, gehüpft wie gesprungen, das stammt von dem alten Menschen. Wir brauchen eine neue Menschlichkeit. Sonst funktioniert es nicht. Wisst ihr, Brüder, warum der Herr sie als Heuchler genannt hat? Weil nach der Erkenntnis wissen sie, wie sie sich verhalten sollen. Dann können sie das nicht, dann müssen sie es so machen, als ob. Dann machst du am Ende ein Schauspiel. Das ist Hollywood-Stil. Du spielst eine Rolle von einer anderen Person, dass du nicht bist. Und das kannst du nicht lange machen, weißt du. Wir können nicht mit dem alten Menschen Christus leben. Das ist es nicht. Wir müssen den alten Menschen völlig ausziehen. Der Herr hat ihn sowieso schon gekreuzigt. Dann müssen wir den neuen Menschen anziehen. Sage nicht, okay, ich möchte es besser machen nächstes Mal. Nein, sage dem Herrn, Herr, ich brauche deine Menschlichkeit. Du musst mich ersetzen, nicht mich verbessern. Lerne dem Herrn zu sagen, ich bin unverbesserlich. Ich möchte ersetzt werden. Und daher müssen wir seine Menschlichkeit essen. Das Brot vom Himmel müssen wir essen. Nur er ist ohne Sauerteig. Nur er ist rein. Ohne Tod in ihm. Und ohne Honig. Honig in diesem Fall ist negativ. Daher haben wir Probleme. Am Ende haben wir ein Honignetzwerk. Ist alles geklebt. Da sind wir alle gute Freunde. Man sagt, wir haben eine sonderliche Beziehung. Ich sehe ihn nicht einmal so oft. Wie oft komme ich hier in Deutschland? Wie oft? In Stuttgart. In Deutschland, 2-3 Wochen höchstens. Und wie oft sind Sie hier in Deutschland? Wie oft bist du in Deutschland? Wie viele Wochen gibt es im Jahr? 52. Und ich bin nur 2 Wochen hier. Und du bist 50 Wochen hier. Und ich soll eine Sonderbeziehung haben. Ich habe Sonderbeziehung mit niemandem. Ich habe eine Sonderbeziehung. Das ist meine Sonderbeziehung. Soll auch deine Sonderbeziehung sein. Und auch deine. Man, so wir telefonieren miteinander jeden Tag. Aber wenn du Honig hast, dann klebt es. Und durch deine natürliche Süßigkeit wirst du die Leute an dich kleben. Ja. Als Jesus auf dieser Erde war in seiner Menschlichkeit, hat er niemandem in natürlichen Beziehungen dadurch zu sich geklebt. Er sagte, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater ihn zieht. Er versucht nicht, durch seine eigene Anziehungskraft da die Menschen zu sich zu ziehen. Wir können nur die Menschen überzeugen durch die Wahrheit und durch das Wort und das Leben, mehr nichts. Oder vergiss das alles. Alles andere verdirbt. Und dann noch der Tod kommt dann rein noch. Ja. Aber die Menschlichkeit des Herrn ist ganz anders. Wie war unsere Beziehung zueinander? Wann habe ich dich angerufen? Im ganzen Jahr. Manchmal nicht mal einmal. Da habe ich eine Sonderbeziehung zu Steve. Unsere Beziehung wird ganz fest sein, wenn du diese Beziehung hast und ich auch diese Beziehung habe. Steht es nicht geschrieben, wir müssen alle in das Haupt, in alle Dinge hineinwachsen. Dann ist der ganze Leib zusammengehalten. Nun, wie sind wir alle zusammengehalten? Indem wir so ein sind miteinander, wir probieren da und ich bin der Apostel und du sollst auf mich hören. Oh meine Güte, am Ende das ist dann eine sonderliche Einheit. Das ist es nicht, der Weg. Der Weg ist, ja, die Menschlichkeit Jesu, wir müssen alle ihn essen. Die Menschlichkeit des Herrn ist wunderbar. Und daher kümmert sich der Herr gar nicht, wenn alle ihn verlassen haben. Nein, geh nicht weg. Bleibe. Ihr habt mich falsch verstanden. Komm, ich erkläre noch euch weiter. Geh nicht weg. Wer weggehen will, soll weggehen. Der Herr sagt, zweimal in Johannes 6, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater ihn zieht. Zweimal hat er das gesagt, weil alle weggegangen sind. Und daher hat der Herr nichts getan. Denn er völlig auf dem Vater verlassen hat. Das müssen wir alle sehen, was für eine Menschlichkeit der Herr hat. Er hat ja vorgelebt vor uns, warum wollen wir das nicht sehen? Ja. Und unsere Menschlichkeit ist so schnell beleidigt. So schnell sind wir beleidigt von deiner Frau, von den Heiligen und von den Kindern und ja, bitte, von jeder Seite. Also sind wir so schnell beleidigt. Sultan, bist du schnell beleidigt? Manchmal wieder, guck mal. Guck mal, damals ist Volk, zur Zeit von Jesus. Viele waren beleidigt und beneidigt und was alles. Am Ende ist das Problem, unsere Menschlichkeit taugt nicht. Und wir haben gar keine Geduld, nichts. Langmut auch nicht, Demut noch weniger. Ja, obwohl wir oft so demütig aussehen, weißt du? Ja. Nein, der Herr ist diese wahre Demut. Alle diese Charakter des neuen Menschen, da müssen wir wirklich aneignen, indem wir den Herrn essen. Das ist so eine Speise. Und daher das Speiseopfer, wenn ich das feinste Mehl bringen für den Herrn, der Herr Gott möchte nur ein Handvoll haben, weil er sowieso Christus kennt und so sehr geliebt hat. ist mein liebster Sohn, aber den Rest ist die Speise für die Priester. Die Priester müssen diese Speise essen. Und dann der Herr als so ein Speiseopfer ist sogar gebacken. Möchtest du gerne im Ofen bleiben? Sein ganzes Leben. Er ist ein Mensch voller Leiden. A man of sorrows, tears and agony. Wie sagt man auf Deutsch? Danke. Sind wir so? Wenn wir Schmerzen haben, Aspirin und sofort schlucken, Pille schlucken, damit wir nicht leiden. Wir sind leidenscheu. Manchmal ist das Leiden nicht besonders schlimm für uns. Denn unser Menschsein ist nicht geschaffen, da zu leiden. Aber der Herr ist ein Mensch voll des Leidens. Weißt du, warum das Leiden gekommen ist? Weil wir Sünde haben. Und so im Hause des Herrn, denk bloß nicht, es gibt kein Leiden. Und am Ende, wenn wir schon irgendwo gelandet sind, dann können wir das Leiden, oh ja, nicht, das ist nicht gut. So haben wir so eine Sympathie, oh ja, ja, okay, das machen, ich weiß, das machen. Kannst du es ruhig weitermachen? So, ist okay. Ja, nicht Probleme da und etwas sagen, sonst leiden die Heiligen. Dann können sie nicht mehr schlafen. Was soll ich machen? Dann bin ich noch schuld, dass sie nicht schlafen können. So sind wir. Wir können immer die Wahrheit hören, sonst leiden wir schon. Wie kann solch eine Menschlichkeit das Haus Gottes bauen? Haben wir doch Lade aus Akazienholz gesungen, Stiftshüte aus Akazienholz. Was für ein Holz wirst du benutzen für den Aufbau der Gemeinde? Und daher sehen wir, wie wichtig hier Speiseopfer. Und hier, es entspricht dann das feste, ungesäuerte Brot. Das ist so gut, lobt den Herrn. Das ist doch wunderbar. Und wenn wir dieses Fest von dem ungesäuerten Brot nicht feiern, und deshalb hat der Herr uns daran immer erinnert, da am Tisch des Herrn so ein Brot zu essen. Aber wir haben dieses Bewusstsein nicht mehr. Oh ja, danke Herr, du bist für mich gestorben. Oh, für mich gelitten. Und nur so feiern wir den Tisch. Kein Wunder, gibt's keine Änderung in unserem Leben. Weil wir nicht dieses Brot teilhaftig sind, wie ein festes, ungesäuertes Brot, das alle Sauerteig, was du merkst und siehst, da alles weggefickt wird. Kein Sauerteig darf in deine Peripherie, da darfst du finden und sehen. Alles, was sichtbar ist, weg. Wenn wir diese Haltung nicht haben in unserem täglichen Leben und dann Sauerteig weiter täglich noch da behalten, dann was erwartest du, was geschehen wird? Ja. So, Speiseopfer. Das müssen wir alle lernen, zu genießen, zu schätzen, zu essen, zu vorbereiten für Gott.
dieses Brot vom Himmel gekommen, das hat der Vater geschickt, aber Speiseopfer muss das, was von dir erfahren ist, was gewirkt ist in deinem Leben, dann kannst du dem Vater bringen, dann wird der Vater wohlgefällig sein und sagt Amen. Das schmeckt, das ist mein Brot, Gottes Brot. Dann kann Gott das essen. Diese Erfahrung müssen wir alle machen. Gesalzen, lob den Herrn, mit Salzen gewürzt. Salz gesalzen. Und das Wort gewürzt, wofür ist ein Gewürz? Ich finde Geschmack. Gell? Bitte nicht den ganzen Salz da auf die Suppe tun, da kannst du die Suppe wegwerfen. Aber das Salz ist besonders für gewürzt. Und wozu ist das Gewürz? Um diesen Geschmack herauszubringen. Mit der Menschlichkeit Jesu, was schmeckst du? Gott. Die Herrlichkeit des Herrn. Deshalb heißt es, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Überall, wo er hingeht, man sieht nicht ihn, sondern man soll Gott sehen und schmecken. Deshalb hat Johannes gesagt, niemand hat jemals Gott gesehen. Aber der einzig geborene Sohn, er hat ihn was? Kundgemacht. Das heißt, er hat ihn zum Ausdruck gebracht. Er sagt, wenn du mich siehst, wem siehst du? Und wenn du diesen Bruder siehst, was siehst du? Oh, ein Ältester. Oder ein Apostel. Oh, ein Evangelist. Was sollen die Menschen sehen an uns? Was wollen wir zum Ausdruck bringen? Und alle Heiligen, die diese Speiseopfer kennt, dann müssen wir auch lernen zu sehen. Kann ich Gott sehen? Oder sehe ich was anderes? Wenn die Worte aus einem Munde rauskommen, dann musst du sehen, ist das Leben, ist das der Herr, ist das Geist und Leben. Der Herr hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben, aber meine Worte ist Lehre und Wissen. Ja, und da den Unterschied musst du erkennen. Da muss man schmecken können. Aber wenn du diesen Geschmack nicht mehr hast, was wollen wir in der Versammlung schmecken? Ja, die Menschlichkeit des Herrn drückt den Vater aus. So müssen wir diese Speiseopfer noch mehr erkennen, kennenlernen. Sage dem Herrn, Herr, zeige mir, ich möchte diese Speise essen, kennenlernen. Das ist so sehr wichtig. Und dieser Herr ist so absolut für Gott. Und wir machen Kompromisse. Und wir haben alle diese natürliche Liebe. Ich meine nicht, wir sollen nicht lieb sein, gell? Das meine ich nicht. Aber deine natürliche Liebe ist verdorben. Ja, nicht nur ist verdorben, sondern hat ansehende Person. Ja. Und dann Vorliebe. Das ist dann Liebe, nicht Liebe, sondern noch ein Vorwurf da. Vorliebe. Ein Präfix.
Oft sagen wir, wir haben Liebe, aber wir sollen lieben, aber in der Wirklichkeit ist es eine Vorliebe. Den liebe ich und den nicht so sehr. Ich mag ihn nicht, aber ich liebe ihn. So komisch, ja. Wenn ich ihn sehe, ach. Ja. Und wenn ich ihn sehe, ha, lob den Herrn, Halleluja. Was für eine Liebe ist das? Der Herr, seine Menschlichkeit ist völlig anders. Völlig, völlig anders. Und wir brauchen so eine wunderbare Speise alle. Lerne dieses wunderbare Brot zu backen. Leiden ist gut. Besser als, dass du Leiden vorbereitest für andere. Besser, dass wir leiden, als dass wir Leiden für die anderen bereiten. Nun, hoffentlich ist das klar für alle, gell? Amen. Sollen wir weitergehen? Ja, okay. Wir gehen weiter zu dem dritten hier. Und das ist Friedensopfer, ja? Friedensopfer. Gelobt den Herrn. Und dieser Frieden ist so sehr notwendig. Wenn wir Brandopfer kennen, Speiseopfer kennen und dann noch hier, das vierte ist Sündopfer, ja? Sündopfer. Und dann fünften Übertretungsopfer. Dann merkst du, dass dieser Friedenopfer in der Mitte liegt. Diese Reihenfolge ist wichtig. So, zwischen diesen Friedensopfer hast du Sünde- und Übertretungsopfer und Brandopfer und Speiseopfer. Ja. Denn um Frieden zu haben, musst du diese zwei erfahren, musst du diese letzten zwei erfahren, dann hast du Friedensopfer. Das sind die Grundlage für Frieden mit Gott. Wenn nicht, haben wir keinen Frieden. Wenn wir so viele Sünde haben und immer ungehorsam sind und nicht uns reinigen lassen, und da wie können wir Frieden haben? Nur ungerecht sind und Verdrehungen und meine Güte, so viele Übertretungen gemacht haben, werden wir Frieden haben. Nicht. Und wenn wir Gott immer beleidigt haben, ungehorsam sind und unsere eigene Menschlichkeit leben, da können wir auch keinen Frieden haben. Und so hier sehen wir, diese Friedensopfer umfasst alle diese vier anderen Opfer. Dann hast du Frieden mit Gott. Und dann Frieden untereinander. Und so, bevor wir über Friedensopfer reden, dann müssen wir zuerst mal über Sündopfer reden. Viele Heiligen oder Christen, auch uns angeschlossen, wir legen eine starke Betonung auf Vergebung, oder? Oh, du musst es vergeben, vergib einfach, vergib. Ja, gell? Nicht wahr? Und warum dann brauchen wir noch ein Sündopfer? Sündopfer ist nicht für die Vergebung, sondern für die Befreiung von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Gott hat kein Problem, uns zu vergeben, aber nachdem du Vergebung empfangen, dann stehst du immer noch unter die Herrschaft der Sünde, dann sündigst du wieder. Das Sündopfer stellt den Herrn dar, der uns völlig befreit von der Macht und Herrschaft der Sünde und des Todes. Deshalb, nachdem wir in Christus hineingetauft worden sind, in seinen Tod besonders, sagte Paulus in Römer 6, und die Sünde hat keine Herrschaft mehr über euch und ihr seid nicht mehr eine Sklave der Sünde.
Amen.
Ja, der Leib der Sünde hat aufgehört und die Sünde herrscht nicht mehr über euch. Wir sind frei. Nicht Freiheit, oh, ich kann jetzt wieder tun, was ich will. Nein, frei von der Sünde, frei von der Sklaverei der Sünde und des Todes. Diese Freiheit müssen wir alle erleben, wie Römer 8 gesagt hat. Und das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Lob den Herrn! Ja, diese Freiheit müssen wir erleben. Wie oft sagst du zu Sünde und Tod, ich bin nicht mehr dein Sklave, ja, bitte. Weg. Du herrschst nicht mehr über mich. Ah, du musst dann dem Tod sagen, hey, Tod, verschwinde. Du herrschst nicht mehr über mich. Früh am Morgen, wenn du aufstehst und lob den Herrn, gehst du zur Arbeit. Bevor du zur Arbeit gehst, musst du deine Sünde und Tod erklären. Bleibe fern, ich bin nicht mehr dein Sklave. Du herrschst nicht mehr über mich. Ade. Aber leider, wir haben nicht dieses Bewusstsein. Daher fallen wir immer wieder rein in die Nase. Puh, ne. Bist du immer noch ein Sklave der Sünde? Oh nein, dann warum bist du getauft? Warum ist der Herr für dich gestorben? Nicht wahr? Und bist du nicht mit ihm gestorben? Damit der Leib der Sünde aufhört. Und jetzt sind wir nicht mehr der Sklave der Sünde, sondern Sklave der Gerechtigkeit. Ist das nur eine Lehre? Wir müssen aber die Wirklichkeit sehen. Der Herr ist mein Sündopfer. Sünde, du bist erledigt. So ein Sündopfer müssen wir erkennen, annehmen, Christus erfahren, als das Lamm, der die Sünde vergeben hat, nein, sondern die Sünde der Welt hinweggetragen hat ans Kreuz. Ja. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht mal fallen. Erinnere, was 1. Johannes brichte, der Herr gesagt hat, meine Kinder, diese habe ich euch geschrieben, auf dass ihr nicht sündigt. Gottes Licht, bleibe in der Gemeinschaft mit ihm. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit dem Sohn. Wir wandeln im Licht und so weiter. Diese Dinge habe ich euch geschrieben, auf dass ihr nicht sündigt. Nein, wunderbar. Aber das bedeutet nicht, dass wir schon vollkommen sind. Wenn aber dann jemand sündigt, dann brauchen wir ein Übertretungsopfer. Nicht nur um die Vergebung, sondern für die Heiligung und für die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Weil die Sünde, die wir begangen haben, zerstört diese Gemeinschaft. Und daher brauchen wir ein Übertretungsopfer. Nichts soll zwischen uns und dem Vater und dem Sohn da stehen. Deshalb schätzen wir das kostbare Blut des Herrn. Herr, ich nehme dein kostbares Blut. Reinige mich. Heilige mich. Ja, und wenn wir etwas gesündigt haben, ungerecht gehandelt haben und ja, nicht warten, wenn du das anhäuft bei dir, dann spürst du nicht mehr die Salbung, dann hast du nicht mehr seine Anwesenheit gespürt in dir, dann versteckst du dich vor Gott und hast keine Lust mehr, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja. Willst du das haben? Deshalb sagte 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann musst du bekennen. Warum bekennen? Damit du gereinigt wirst und dann diese Gemeinschaft mit dem Vater wiederhergestellt wird. So wichtig, das ist für das Leben. Dann, wenn wir diese beide Seite da genossen haben, erfahren haben, so viel Opfer, und daher müssen wir so viel Opfer bringen. Warum hat Gott diese Opfer vorgeschrieben? Weil das ist genau das, was wir brauchen. Und wenn du nicht weißt, dass du diese Opfer brauchst, dann wie kannst du dann spezifisch es vorbereiten? Wenn du nur irgendwas um Christus erfahren, ja, was, ja, du kannst sagen, ja, der Vater weiß ja, was du bringst, aber das ist kein Problem, aber du weißt es nicht, das ist das Problem. Dass der Vater alles weiß, das ist kein Problem, das weiß ich auch, dass der Vater alles weiß. Aber das Problem ist, ich weiß es nicht. Und wenn ich nicht weiß, dann weiß ich das. Dann kann ich nur irgendetwas vorbereiten für Gott. Und dann am Ende werde ich nicht zur Vollendung kommen. Und wir reden von Umwandlung am Ende. Dann da bin ich verschwommen und weiß nicht, ja. Am Ende, dann bin ich wischiwaschi und weiß nicht mehr, was los ist mit meinem Leben. Wir müssen genau wissen, was der Vater von uns haben möchte. Amen. Deshalb möchte ich nicht darüber streiten. Meine Güte, was sollen wir streiten darüber? Ich habe bessere Dinge zu tun, als darüber da zu diskutieren und streiten, bitte. Wenn jemand es nicht will, das ist doch okay. Es ist nicht meine Frage. Ich bin nur ein Bote. Wenn du nicht willst, dann hast du kein Problem mit mir. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber du hast ein Problem mit ihm. Aber das ist dann dein Problem, nicht mein Problem. Dann werden wir wirklich völlig versöhnt mit dem Vater. Dann haben wir wirklich Frieden mit ihm. Dann ist der Vater so wohlgefällig. Das ist mein auch ein geliebter Sohn in Christus, mal, der sieht mehr und mehr aus wie Christus, wie der Erstgeborene. Ist das nicht wunderbar? Kann der Vater das sagen? Es ist doch gut, wenn der Vater das sagen kann, oder? Oder willst du das nicht haben? Ja. Ich glaube, wir machen Schluss hier. Wir setzen es fort in Heilbronn. Okay. Aber diese grundlegende Opfer, das ist von Gott verordnet für uns alle. Wenn der Herr unsere Augen auftun, du wirst dann wissen, wie so sehr notwendig ist für uns, damit der Plan Gottes erfüllt wird. Wenn du so ein Brandopfer kennst, dann du gehörst dem Vater alle Zeit. Und ist das schlecht? Und wenn du dem Vater gehorchst, wirst du nicht nach seinem Willen es tun. Und nicht nur irgendwas machen. Sag mir, ist das nicht gut? Ja, was ist so falsch mit dem Brandopfer? Lob den Herrn. Beten wir noch ein bisschen, ja?